Vertikal, horizontal. Glaubens- und Gewissensfragen.
Ein Podcast von NDR Info.
Die Arbeit ist gar nicht unbedingt traurig. Mir wurde auch oft gesagt, dass die Vorstellung in den Köpfen ist, dass Hospizarbeit furchtbar traurig ist. Ich würde es mal so formulieren, wir stellen uns eher traurigen Abschnitten im Leben, wissen aber um die Lebensfreude in uns und bringen dies auch ja, durch eine gesunde Portion Humor mit in die Begleitung hinein, diese Lebensfreude.
Das sagt Barbara Weisbrich vom ambulanten Hospizdienst Sonnenhof in Obernkirchen im Schaumburger Land.
Bei uns geht es heute um ein existenzielles Thema, ums Sterben. Vor allem aber um die Frage, wo gibt es Hilfe für Schwerkranke und in schwierigen Lebensphasen.
Was hilft, wenn das Ende naht? Davon berichten wir in dieser Folge von Vertikal Horizontal Glaubens- und Gewissensfragen, dem Podcast aus der NDR-Redaktion Religion und Gesellschaft. Am Mikrofon begrüßen Sie und euch heute Florian Breitmeier
und Burkhard Schäfers.
Sterben und Tod. Für viele ist das ja ein Tabuthema und wir wollen dieses Thema aber aus dieser Tabu-Ecke herausholen.
Genau, weil das Tabu alles nur noch dunkler und schwerer macht, weil es die Angst vorm Sterben größer macht und weil es auch viele gute Ansätze gibt, Schwerkranken zu helfen.
Und da schauen wir heute vor allem auf die Palliativmedizin und auf die Hospizarbeit.
Und ausgehen wollen wir davon, wie es oft ist und wie es sein könnte am Lebensende. Viele Menschen haben ja Angst davor, dass sie gegen ihren Willen ins Krankenhaus kommen. Oder sie haben Angst vor schlimmen Schmerzen. Für viele von uns ist das wahrscheinlich sehr gut nachvollziehbar und deswegen wollen wir das mal einordnen lassen.
Wir können mit palliativmedizinischer Betreuung die meisten Symptome und auch Gesamtsituationen zu einem sehr befriedigenden Maß lindern. Wir können nicht immer alle Schmerzen, alle Beschwerden komplett wegbringen, aber wir können eine deutliche Linderung ermöglichen. Und genauso auch in der psychosozialen Unterstützung oder der Begleitung bei spirituell-existenziellen Fragen.
Das sagt Claudia Bausewein. Sie ist die Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin.
Was häufig eine große Sorge ist, wie geht's denn mit mir weiter? Werde ich vielleicht in Zukunft starke Symptome haben? Werde ich sehr leiden? Also die Sorge und Angst von dem, was auf die Menschen zukommt und häufig auch die Unwissenheit in diesem Kontext, sind eine Motivation. Und ein Thema, das wir sehr häufig immer wieder hören, ist, ich fasse es jetzt mal zusammen unter dem Begriff Kontrollverlust.
Manche fürchten, dass sie irgendwann auf der Intensivstation landen, dass sie an Geräte angeschlossen werden und dass sie da gar nicht in Ruhe sterben können.
Intensivmedizinische Behandlung macht natürlich nur Sinn, wenn ich eben eine überbrückbare Situation habe, aber nicht im Kontext des Lebensendes. Und entscheidend sind zwei Aspekte, nämlich was ist das Therapieziel meiner Behandlung? Ist es Heilung, ist es Lebensverlängerung oder ist es vielleicht dann Verbesserung der Lebensqualität und friedliches Sterben? Und dann brauche ich Indikationen für medizinische Interventionen. Und diesen müssen die Patientinnen und Patienten dann zustimmen.
Claudia Bausewein leitet die Klinik für Palliativmedizin am Uniklinikum der Ludwig-Maximilians-Universität in München.
Fürs Interview habe ich sie besucht und dabei vom Haupteingang aus erstmal den gesamten Klinikkomplex durchquert. Das ist ein sehr langer Gang. Vielleicht ist das ein bisschen wie im echten Leben. Ganz am Ende kommt die Palliativmedizin.
Es geht, glaube ich, auch in sehr grundsätzliche menschliche Fragen. Was ist eigentlich ein Menschenleben wert? Wir sind ja doch in einer Gesellschaft, wo es sehr stark um Leistung geht, um aktiv zu sein. Und wenn ich nicht mehr sozusagen teilhabe, so wie ich es in meinem Leben erlebt habe, und wir keine anderen Möglichkeiten finden, dann ist es natürlich auch eine gesellschaftliche Herausforderung.
Und da versucht die Palliativmedizin einen Beitrag zu leisten. Der Begriff Palliativ, der kommt vom lateinischen Wort Pallium und das bedeutet Mantel oder Überwurf. Übertragen heißt das, Schwerkranke sollen beschützt, umhüllt werden. Hier geht es also nicht darum, jemanden zu heilen.
Ja, wo kommt das her? Die Palliativmedizin geht zurück auf die englische Ärztin Cicely Saunders. lange Jahre begleitete sie Sterbende. Und 1967 gründete Cicely Saunders das St. Christopher's Hospiz in London. Das gilt als erstes Hospiz der heutigen Zeit.
Palliativmediziner wollen die Lebensqualität schwerkranker Menschen erhalten und verbessern, vor allem indem sie Schmerzen, Atemnot und Angst lindern.
Dieser Ansatz, der ist ganzheitlich. Ärzte und Ärztinnen arbeiten zusammen mit Seelsorgern, auch mit Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern. Gemeinsam kümmern sie sich um die Patienten und sie beraten genauso auch die Angehörigen.
Wenn die Frage ist, ob es einem schwerkranken Menschen besser geht, dann denken viele zuerst daran, ob die Schmerzen nachgelassen haben. Und inzwischen ist zunehmend auch das psychische Wohlbefinden im Blick.
Das Besondere an der Palliativmedizin ist, hier geht es explizit auch um religiöse Fragen. Darüber habe ich gesprochen mit dem Psychiater und Jesuiten Eckhard Frick und zuerst habe ich ihn gefragt, welche Rolle spielt eigentlich die Spiritualität beim Thema Gesundheit?
Das allgemein übliche Modell ist ja inzwischen das Biopsychosoziale. Das heißt, wir sehen den Menschen als geistiges, wollendes, fühlendes Wesen und als eingebettetes Wesen, eben als lebendigen Organismus mit diesen Eigenschaften. Nach meiner Auffassung, ich bin da nicht der Einzige, sollten wir auch die spirituelle Dimension in dieses Modell aufnehmen. Deshalb besonders nennen, weil sie doch oft vergessen wird und vernachlässigt wird. Also alles, was existenzielle, spirituelle, religiöse Dimensionen in der Medizin und in der Pflege ist, wird leicht abgeschoben an andere Berufe und meint dann, ja, das kann vielleicht die Seelsorge machen. Ich meine, das ist eine ureigene Aufgabe auch der Gesundheitsberufe.
Wenn ich jetzt Eckhard Frick so zuhöre, da könnte man ja auch raushören, dass Ärztinnen und Ärzte mit den Patienten auch über deren Glauben sprechen sollen. Aber das stelle ich mir auch schwierig vor, wenn es um Religion geht, dann herrscht doch bei vielen inzwischen eher eine Sprachlosigkeit und der innere Bezug, der fehlt zu diesem Thema. Und viele Mediziner sind ja auch gar nicht religiös aufgewachsen.
Das stimmt und deswegen gibt es da bei vielen auch erstmal Vorbehalte und viele werden das auch gar nicht machen. Gleichzeitig sind aber gerade für ältere Menschen am Lebensende oft religiöse Fragen wichtig. Wenn die nicht außen vor gelassen werden, sondern Teil der Behandlung sind, kann das den Kranken helfen, sagt Eckhard Frick.
Diese Fragen von Sinn des Lebens, von Verbundenheit, von Transzendenz stellen sich allen. Sie werden verschieden gelebt und auch zu verschiedenen Lebensaltern verschieden gelebt. Vielleicht sogar eine ganze Zeit lang in einer Indifferenz diesen Fragen gegenüber. Aber sie können jederzeit wieder auftreten. Und die Situation der Krankheit kann ein solcher Wetterwinkel sein.
Also von möglichen Wendepunkten in einer Krankheit spricht Eckhard Frick hier. Der ist selbst Arzt und er ist Ordensmann, katholischer Priester. Und er leitet die Forschungsstelle Spiritual Care am Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität in München. Spiritual Care, was heißt das, Burkhard? Kannst du das kurz erklären?
Das Fach gehört zur Palliativmedizin mit dem Fokus auf existenzielle und religiöse Bedürfnisse schwerkranker Menschen, nicht beschränkt übrigens auf eine bestimmte Religion, also die großen Fragen des Lebens oder auch die letzten Fragen. Und übertragen in den Klinikalltag heißt das, Ärztinnen und Ärzte sprechen nicht allein über Schmerzen oder über OP-Möglichkeiten.
Sehr wichtig ist die spirituelle Anamnese. Das heißt, ich brauche auch eine gewisse Fähigkeit, den ersten Schritt zu machen. Ich nenne das den grüne Ampel-Effekt. Wenn ich als Ärztin oder Pflegeperson eine Frage stelle, wie zum Beispiel, woraus schöpfen Sie Kraft? Sind Sie im weitesten Sinn des Wortes ein gläubiger Mensch? Dann schalte ich die Ampel auf grün. Das darf jetzt hier besprochen werden. Es wird nicht ironisiert, es wird nicht bagatellisiert.
Bisher ist Spiritual Care ein Nischenfach. Ginge es nach Eckhard Frick, dann müssten alle schon in ihrer medizinischen Ausbildung etwas darüber lernen.
Wir brauchen eine allgemeine Spiritual Care-Kompetenz in den Gesundheitsberufen. Dafür eine Antenne auszubringen gegenüber kranken Menschen, aber auch einen Sinn für die eigenen spirituellen Ressourcen zu haben. Das ist das Besondere. Wenn ich das nur beobachtend in der dritten Personenperspektive feststelle, dann bleibe ich sehr distanziert. Und kranke Menschen, die reagieren sehr sensibel darauf, ob die Ärztin oder der Krankenpfleger auf Augenhöhe mit dem anderen kommunizieren.
Also es geht darum, dass die Patienten über Sinnfragen sprechen können, zum Beispiel, warum trifft der Krebs gerade mich? Warum jetzt schon? Warum so früh? Wie geht es vielleicht weiter mit mir?
Das sind natürlich alles Fragen, auf die es keine einfachen Antworten gibt. Aber Fachleute sagen, es kann Schwerkranken trotzdem helfen, wenn Spiritualität, wenn Religion Teil der Behandlung ist.
In den USA, da gibt es Untersuchungen, die zeigen, wer den Gottesdienst besucht oder ganz allgemein, wer seinen Glauben aktiv praktiziert, dem geht es besser. Das lässt sich dann etwa am Blutdruck belegen und Religion hat demnach einen Einfluss auf die Gesundheit. Können wir daraus jetzt einfach ableiten, wer glaubt, der lebt glücklich und zufrieden?
Ja, das wäre eine schöne Formel, aber ganz so einfach ist es nicht, sagt Eckhard Frick.
Weil auch gläubige Menschen belastende Phasen durchmachen können. Grenzsituationen, wie der Philosoph und Arzt Karl Jaspers sagt. Und auch kein Privileg haben, besser durchzukommen. Es geht eher darum, wie wir durch die Höhen und Tiefen unseres Lebens kommen. Und das ist in der Tat Thema der spirituellen Ausrichtung im Plural, wie wir sie bei kranken Menschen beobachten können.
Bei allem, was schwer ist am Lebensende, es gibt auch viele Hilfsangebote. Und mit der Palliativmedizin eng verwandt ist die Hospizarbeit. Da sind zum einen stationäre Hospize, in die Schwerkranke einziehen können. Die sind ja relativ bekannt. Die meisten sind getragen von den kirchlichen Wohlfahrtsverbänden, also der Caritas und Diakonie.
Was weniger bekannt ist, dass es auch 1500 ambulante Hospizdienste gibt. Viele Menschen wünschen sich, dass sie in der vertrauten Umgebung sterben können. Ambulante Hospizdienste, die begleiten Schwerkranke und ihre Angehörigen zu Hause oder im Heim.
Und über allem steht, die Sterbenden sollen bis zuletzt ein möglichst selbstbestimmtes und würdevolles Leben haben. Burkhard, du hast ja dazu auch ein Interview geführt.
Ja, mit Barbara Weisbrich. Sie ist Sterbe- und Trauerbegleiterin und sie koordiniert den ambulanten Hospizdienst im Seniorenzentrum Sonnenhof in Obernkirchen. Etwa 40 Ehrenamtliche sind für diesen Hospizdienst unterwegs in Obernkirchen, Auetal und Umgebung im Landkreis Schaumburg in Niedersachsen. Zuerst habe ich Barbara Weisbrich gefragt, wie sie und ihr Team vom ambulanten Hospizdienst helfen.
Vielleicht erkläre ich das einfach mal so an so einem Beispiel, dass es etwas bildlicher ist für die Zuhörer. Mir fällt Frau M. dazu ein. Sie rief mich an und bat um Unterstützung. Sie lebte auch bereits seit 2 Jahren mit einer unheilbaren Erkrankung. Und sie sagte, ich brauche Unterstützung, ich brauche Hilfe. Können Sie mir vielleicht helfen mit dem Hospizdienst, dass ich jemanden bekomme, der Zeit hat für mich, zu dem ich Vertrauen fassen kann, dem ich so ein bisschen was erzählen kann, der mir helfen kann bei den Kommunikationsschwierigkeiten mit meinen Kindern. Aber auch jemanden, der mir hilft, mich mit den Sinnfragen in dieser Grenzsituation, in der ich mich gerade befinde, auseinanderzusetzen. Ja, und die Begleitung dauerte insgesamt ein knappes Jahr. Und Frau M. durfte dann im Kreise ihrer Familie mit ihren Kindern sterben. Und das ist es eigentlich, dass wir Begleiterinnen auf Zeit sind für die Menschen.
Wer kann sie denn anrufen und was kostet diese Begleitung?
Anrufen kann uns grundsätzlich erstmal jeder. Aber in der Regel sind das Menschen mit einer weit fortgeschrittenen Erkrankung oder eine Erkrankung, bei der keine Heilung zu erwarten ist oder wo halt eine palliative Versorgung gewünscht ist. Die Begleitung ist kostenfrei, die wir anbieten.
Wie traurig ist diese Arbeit, die Sie und die Ehrenamtlichen machen?
Die Arbeit ist gar nicht unbedingt traurig. Wir hatten zum Beispiel gestern ein Gruppentreffen mit den ehrenamtlich Mitarbeitenden und da haben wir schon ganz viel gelacht. Und mir wurde auch oft gesagt, dass die Vorstellung in den Köpfen ist, dass Hospizarbeit furchtbar traurig ist. Ich würde es mal so formulieren, wir stellen uns eher traurigen Abschnitten im Leben, wissen aber um die Lebensfreude in uns und bringen dies auch ja durch eine gesunde Portion Humor mit in die Begleitung hinein, diese Lebensfreude. Ja, die Menschen, die wir begleiten, die möchten halt auch keine traurigen Gesichter sehen. Die wollen leben.
Worüber möchten denn die Sterbenden mit Ihnen, mit den Sterbebegleiterinnen, Sterbebegleitern sprechen, falls sie noch sprechen können?
Wir haben da kein vorgegebenes Thema, ne? Also die Sterbenden möchten halt bestimmen halt, worüber wir sprechen. Und das können Erlebnisse sein, Aktuelles aus der Tagespresse, die Katze des Nachbarn kann das sein oder auch der eigene Tod. Oder manche wollen auch ganz funktional wissen, wie geht denn das mit dem Sterben eigentlich? Können Sie mir das mal erklären? Und Gesprächsinhalt können aber auch Unerledigtes sein. Schuld habe ich auch schon erlebt und was erwartet mich nach dem Tod? Das sind ebenfalls auch Themen, die Menschen beschäftigen. Sagt und manche ziehen sich auch einfach zurück und möchten gar nicht reden, sind aber dann dankbar, wenn ein Mensch da ist und bei ihnen verweilt.
Also das heißt, Sie sprechen mit den Sterbenden auch über den Tod. Das ist kein Tabu.
Das ist kein Tabu, nein. Viele sind danach auch erleichtert und sagen, wie schön, dass mal jemand den Mut hat, mit mir darüber zu sprechen.
In einem Film über Ihre Arbeit im ambulanten Hospizdienst sagt eine Begleiterin, der Tod gehört genauso zum Leben wie die Geburt. Für viele mag das ein sehr heftiger Satz sein.
Ja, das mag so sein, aber es ist ja so. Wir sterben, wir sind geboren, um zu sterben und der Lebenskreislauf schließt sich mit dem Tod. Mit der Geburt beschäftigen sich die Menschen allerdings viel, viel lieber als mit dem Sterben.
Was ist denn so die größte Herausforderung in der Hospizarbeit?
Das ist tatsächlich in der Öffentlichkeit einfach auch präsent zu bleiben. Wenn ich den Begriff Hospiz werfe, ja, das kenne ich, da und da ist ein stationäres Hospiz. Da muss ich immer sagen, nein, nein, wir sind ein ambulanter Dienst, also wir kommen nach Hause zu Ihnen. Und wenn da so ein Verständnis da wäre bei den Menschen, dann wäre schon viel erreicht. Zumal ambulante Hospizdienste ja einen wesentlich größeren Zeitraum abdecken können für Hilfesuchende als stationäre Hospize.
Also das heißt, Sie sind nicht zwingend immer nur in den letzten Tagen oder den letzten Wochen vor dem Tod dabei?
Nein, wir begleiten von einem Tag bis anderthalb, zwei Jahre.
Wie schwierig ist es denn für Sie, die Sterbebegleiterinnen und Sterbebegleiter, im Kontakt mit den Angehörigen zu sein?
Das hängt stark auch von der Person ab, die wir begleiten, also die sterbende Person, ob sie es zulässt, dass wir mit den Angehörigen in Kontakt treten. Und wenn das aber gewünscht ist, dann sind die Angehörigen auf jeden Fall mit dabei. Also wir begleiten systemisch. Das hat sich verändert im Laufe der Jahre. Früher hat man sich ausschließlich auf den sterbenden Menschen in der Hospizarbeit konzentriert. Und heute weiß man aber, dass das Familiensystem begleitet werden sollte, um auch den Angehörigen dann im Anschluss an das Sterben die Trauer etwas zu erleichtern.
Ich möchte Ihnen auch gerne noch eine etwas persönlichere Frage stellen. Warum haben Sie sich eigentlich dafür entschieden, in der Hospizarbeit tätig zu werden?
Ich habe über 20 Jahre in pflegerischen Settings gearbeitet, bin auch Fachkraft für onkologische Pflege und habe viel gesehen, was nicht so meinem Naturell, sage ich mal so, entsprach. Und ich habe mir gedacht, das muss doch irgendwie auch anders gehen. Und dann bin ich zur Hospizarbeit gekommen bei uns an dem Ort und habe gedacht, ja, das ist es. Dieses empathische, mit den Menschen umgehen, Zeit haben für die Menschen und das Sterben dazugehört. Weil ich es auch oft erlebt habe, dass halt Medizin betrieben wird bei hochaltrigen Menschen, die eigentlich gerne in Ruhe gelassen werden möchten und ihren Lebensabend mit der Familie verbringen möchten, als Diagnostik und Therapie zu bekommen. Über diese Schiene bin ich dann in die Hospizarbeit gekommen.
Jetzt ist es ja so, dass Sie und auch die Ehrenamtlichen es immer wieder erleben, dass Menschen, die Sie über einen Zeitraum begleitet haben, sterben. Wie ist das? Versuchen Sie das zu versachlichen im Sinne von, dieses Projekt, diese Aufgabe ist jetzt erledigt? Oder haben Sie vielleicht andersrum ein Ritual, wie Sie auch Abschied nehmen von dem Menschen, der da dann gerade gestorben ist?
Ja, also jeder Mensch ist für uns was ganz Wertvolles, den wir begleiten durften im Sterben. Und es ist jetzt nicht so ein Abschlussnummer und erledigt. Das würde ja auch wieder dem widersprechen, warum ich in die Hospizarbeit gegangen bin und auch die ehrenamtlich Mitarbeitenden. Also wir haben Gruppenrituale. Wir treffen uns ja regelmäßig und dann erzählt die ehrenamtliche Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter Besonderheiten aus der Begleitung, was ihn sehr bewegt hat. Und wir zünden eine Kerze an zum Gedenken an die verstorbene Person. Und genauso haben wir ein Erinnerungsbuch, wo eine Doppelseite für jeden ehrenamtlich Mitarbeitenden zur Verfügung steht, wo gestaltet werden kann, geschrieben, geklebt, gebastelt, gemalt, was man möchte, um sich zu verabschieden. Das ist ein persönlicher Abschied dann aus der Begleitung. Und das schafft dann auch die notwendige Distanz, um wieder frei zu sein für eine neue Begleitung. Und dann haben wir noch ein ganz schönes Ritual, wo wir die An- und Zugehörigen mit einladen. Das ist unsere jährliche Erinnerungsfeier, die ist im Schafstall von unserem örtlichen Stift. Und das ist auch ein offenes Angebot, also da können auch Menschen aus unserer Stadt mit hinzukommen. Ein Chor singt und die Feier hat ein Thema. Und am Ende erhalten dann alle Teilnehmenden auch eine Mitgabe zur Erinnerung. Und das ist nochmal ganz, ganz schön. Man sieht nochmal nach einem Jahr oder nach einem halben Jahr die Angehörigen und wie entspannt sie dann sind und wie dankbar sie auch für die Hospizbegleitung sind.
Viele Menschen sind ja gegenüber Angehörigen sprachlos, wenn jemand gestorben ist. Manchen erscheint auch die Formel "mein Beileid" irgendwie zu platt. Was sagen Sie eigentlich zu Angehörigen, wenn da jemand gestorben ist?
Das sind gar nicht immer Worte. Häufig nehme ich auch einfach jemanden in den Arm. Und sonst wünschen wir natürlich schon auch Beileid. Also es sollte dann auch mit einer Ehrlichkeit gesagt werden und nicht, weil man das so sagt.
Barbara Weisbrich war das, Sterbe- und Trauerbegleiterin vom ambulanten Hospizdienst Sonnenhof in Obernkirchen im Schaumburger Land. Vielen Dank Ihnen für das Gespräch.
Ja, ich danke auch, dass ich hier sein durfte.
Wir haben es ja gerade von Barbara Weisbrich gehört. Ambulante Hospizdienste sind kostenlos. Sie finanzieren sich durch Spenden und einige werden auch von den Krankenkassen gefördert. Und ihr Ziel ist, dass Sterbende nicht einsam sind und dass sie möglichst lange so leben können, wie sie es sich wünschen.
Wer einen ambulanten Hospizdienst sucht, findet ihn zum Beispiel online über den Wegweiser Hospiz- und Palliativversorgung Deutschland. Ich sage es nochmal, Wegweiser Hospiz- und Palliativversorgung Deutschland. Oder auch über die eigene Gemeindeverwaltung bzw. die Seniorenberatung vor Ort.
Eine wichtige Aufgabe sehen Hospizarbeit und Palliativmedizin auch darin, Suizide zu verhindern. Jedes Jahr nehmen sich in Deutschland 9.000 bis 10.000 Menschen das Leben und das sind vor allem viele alte Menschen.
In dem Zusammenhang steht das Thema Hilfe beim Sterben durch Ärztinnen und Ärzte, also der assistierte Suizid. Rein rechtlich ist es erlaubt, dass Mediziner todbringende Medikamente verabreichen, denn vor knapp 5 Jahren hat das Bundesverfassungsgericht das gesetzliche Verbot der sogenannten geschäftsmäßigen Sterbehilfe gekippt.
Und mehr noch, die Richter bekräftigten in ihrem Urteil 2020 das Recht auf selbstbestimmtes Sterben. Außerdem, Zitat, die Freiheit hierfür bei Dritten Hilfe zu suchen. Claudia Bausewein, die Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin, sagt dazu bezogen auf den assistierten Suizid.
Wir haben weltweit die liberalste Situation, weil das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, dieses Recht, Hilfe beim Sterben in Anspruch zu nehmen, ist nicht begrenzt oder beschränkt auf bestimmte Lebenssituationen. Also nicht beschränkt auf eine begrenzte Lebenserwartung oder eine fortgeschrittene Erkrankung, sondern Jeder Mensch hat grundsätzlich dieses Recht. So liberal werden Sie es weltweit nirgendwo anders finden.
Diese Hilfe beim Sterben leisten in der Regel Ärzte. Manche kritisieren das, weil sie dadurch ihre Autonomie eingeschränkt sehen. Ihr Anliegen dabei, sie wollen zu Hause sterben ohne ärztliche Hilfe und fordern, der Staat solle dafür die tödlichen Medikamente bereitstellen über das Bundesinstitut für Arzneimittel. Mehrere Betroffene hatten sich zusammengetan und geklagt.
Und diese Klage ging durch mehrere Instanzen. Vor einem Jahr allerdings hat das Bundesverwaltungsgericht die Klage abgewiesen. Die Betroffenen haben also keinen Anspruch darauf, dass ihnen der Staat beim Suizid hilft, indem er Medikamente bereitstellt. Die Richter argumentierten, dass die mögliche Hilfe durch Ärztinnen und Ärzte oder durch Sterbehilfevereine genügt, damit Sterbewillige ihr Recht wahrnehmen können. Einer der Kläger, Hans-Jürgen Brennecke, sagte nach dem Urteil, ich habe gar keine Worte mehr dafür, wie enttäuscht und wütend ich darüber bin. Viele Leute leiden und müssen einen zweit- oder drittrangigen Weg benutzen, um aus dem Leben zu gehen. Ein zweiter Kläger übrigens ist in diesem Frühjahr gestorben.
Das Recht auf selbstbestimmtes Sterben. Der Arzt und Jesuit Eckhard Frick hält die gesellschaftliche Debatte darüber aber für zu einseitig.
Für mein Empfinden wird im Moment die Selbstbestimmung des Menschen so stark betont, dass ein anderer Bereich, dass wir bedürftige Wesen sind, Wesen, die sich binden, unterbelichtet ist. Es ist ja unfein, eine Richterschelte zu betreiben. Aber das Bundesverfassungsgericht hat überhaupt nicht verstanden, dass man Autonomie nicht einengen darf auf Selbstbestimmung. Das ist auch philosophisch falsch. Sondern dass wir in einer Spannung leben zwischen Autonomie und Bindung.
Viele Politikerinnen und Politiker wollen eigentlich ein neues Gesetz, das diese Spannung berücksichtigt. Allerdings sind sie sich uneinig, wie streng das Gesetz zum assistierten Suizid sein soll. Im Bundestag scheiterten 2023 zwei fraktionsübergreifende Entwürfe. Der eine, der wollte die Sterbehilfe weiterhin restriktiv regeln im Strafrecht. Der andere sah vor, sie aus dem Strafrecht herauszunehmen.
Grundsätzlich, so heißt es, sind die verschiedenen Gruppen im Bundestag weiter am Verhandeln. Vielleicht gibt es ja nach den Bundestagswahlen einen neuen Anlauf für ein Gesetz. Manche befürchten, dass die liberalere Praxis womöglich Druck auf alte Menschen aufbaut. In der Richtung, es gibt ja die Möglichkeit des assistierten Suizids. Warum dann den Angehörigen zur Last fallen? Was ist denn an dieser Argumentation, an dieser Perspektive dran?
Da werden als Beispiele genannt etwa Belgien, die Niederlande, Australien oder auch Kanada. Hier ist die Tötung auf Verlangen legal, also die aktive Sterbehilfe. Und aus diesen Ländern gibt es Berichte, dass der Druck auf Schwerstkranke tatsächlich steige. Was das für Deutschland heißt, habe ich Claudia Bausewein gefragt.
Als expliziten Druck nehme ich es nicht wahr. Die Frage ist, was die Umstände mit sich bringen. Wir haben eine alternde Bevölkerung. Wir haben jetzt schon 500.000 nicht besetzte Pflegestellen. Die Babyboomer-Generation wird in den nächsten Jahren in Rente gehen. Und da habe ich persönlich schon Sorge, dass auch Druck entstehen kann, zumindest impliziter Druck. Wir hören aus Nachbarländern, wir hören aus Nordamerika, dass in den Ländern, in denen sowohl Suizidassistenz als auch Tötung auf Verlangen rechtlich erlaubt sind, dass Menschen im Gesundheitswesen proaktiv auf die Patientin zugehen und sagen, haben Sie das eigentlich schon mal überlegt? Das wäre doch jetzt eigentlich eine Option. Und das sind keine Einzelberichte, ist aber eine Entwicklung, die mich persönlich sehr beunruhigt und erschreckt. Das würde nicht meiner Vorstellung tatsächlich einer Gesellschaft entsprechen, wo die Menschen vielleicht auch nicht mehr das Vertrauen haben können, dass sie auch in ihrer Gebrechlichkeit am Lebensende gut versorgt sind.
Suizide zu verhindern, das bedeutet also auch, in gute Pflege zu investieren.
Entscheidend ist aus Sicht von Fachleuten, dass Menschen, die in der Krise sind, nicht einsam sich selbst überlassen werden, sondern dass sie andere Menschen um sich haben.
das Element der Suizidprävention ist ja jeweils die Beziehung. Und in dieser Beziehung wird deutlich, was der suizidale Mensch sucht. Sucht nämlich meistens nicht den Tod, sondern sucht in seinem Leben einen Sinn, versucht zu überwinden, was ihn oder sie daran hindert. Und das zu begleiten, ist auch eine spirituelle Aufgabe.
Das jetzt mal weitergedacht, was Eckhard Frick da sagt, dann bedeutet das doch auch, wir alle können die Augen offen halten in unserem eigenen Umfeld. Und wenn wir sehen, jemand braucht Hilfe, sie oder ihn auch aktiv ansprechen.
Es geht ja dann auch zu sagen, wo es Hilfe gibt. Etwa bei der Telefonseelsorge, da sind rund um die Uhr Beraterinnen und Berater zu erreichen am Telefon oder auch per E-Mail oder auch per Chat. In vielen Städten sind auch Krisenberatungsstellen und Fachkliniken. Und für Sterbende natürlich die Palliativmedizin und Hospizdienste.
Was hilft, wenn das Ende naht? Das war heute unsere Frage bei Vertikal Horizontal Glaubens- und Gewissensfragen, dem Podcast aus der Redaktion Religion und Gesellschaft. Fragen, Anregungen, Kritik gerne an diese Mailadresse vertikalhorizontal, geschrieben in einem Wort, vertikalhorizontal@ndr.de. Unseren Podcast gibt es auch in der ARD Audiothek. Unter Mikrofon bedanken sich heute fürs Zuhören und mit dabei sein Florian Breitmeier
und Burkhard Schäfers.
Sie hörten einen Podcast von NDR Info.